FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, der 1. FC Köln ist wahrscheinlich gerettet, hat ein 2-2 bei Union Berlin erreicht und wir alle haben uns natürlich erstmal geärgert, weil wir 2-0 geführt haben. Anschließend kam aber dann die Nachricht vom Sonntagabend, dass der FC, naja, zumindest rechnerisch noch nicht ganz, aber doch so gut wie gerettet ist. Das möchte ich heute mit jemandem besprechen, der viel aus Trainersicht, was heute, glaube ich, besonders wichtig ist, zu der Sache beitragen kann. Und ich freue mich auf einen wirklich alten Freund unserer Formate, schon damals beim FC Stammtisch, ehemals beim FC gespielt, ja, fast schon legendär, kann man sagen. Ich erinnere mich an Bayern München, das 4-0 unter Rute Möller und da hat er einen herausragenden Tag gehabt, wie so viele andere, Glasgow Rangers, ach, was soll ich lange sagen. Er ist heute Trainer, Olaf Janssen, herzlich willkommen bei uns.
Ja, hallo zusammen.
Ja, und ich sag bei uns, dabei fehlt einer, ihr habt schon gemerkt, der Julian ist nicht da, der hat leider heute kurzfristig absagen müssen, wie das manchmal so ist. Wenn die Gesundheit nicht hundertprozentig mitspielt, dann muss er natürlich aus der Startelf raus. Das tut uns leid, aber er ist definitiv nächste Woche wieder dabei. Alles Gute, lieber Julian. Sieh zu, dass du uns nächste Woche wieder unterstützen kannst.
Gute Besserung.
Gute Besserung, genau. So, ja, Olaf, Mensch, der FC wahrscheinlich so gut wie gerettet. Ich denke, das ist erstmal die Nachricht des Tages. Also damit kann man arbeiten.
Ja, also ich würde sagen, das war mein Wunsch, wo wir uns verabredet haben zu dieser Ausgabe, dass ich mir gedacht habe, ja, schön wäre, wenn zu dem Zeitpunkt der FC gerettet ist. Und du hast es ja gerade angedeutet, 6 Punkte und 2 Spiele und das deutlich, deutlich bessere Torverhältnis. Also
ja, da kann nichts mehr anbrennen.
Da kann wirklich nichts mehr anbrennen. Und von daher auch von mir nochmal, also Glückwunsch an den FC.
Also man ist ja immer so, ich bin ja auch einer von den super Vorsichtigen und denkt dann immer, ne, um Gottes Willen, nachher und wir spielen noch bei den Bayern. Aber also ganz ehrlich, ne, wenn man sich dann anguckt, was die anderen noch zu bespielen haben, die müssen auch noch teilweise gegen die Bayern, die müssen gegen Leipzig ran. Also und der FC hat ja bisher noch kein Mal höher als mit 2 Toren Unterschied verloren. Also ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, dass es da nochmal ansatzweise eng wird. Von daher rufen wir das hier einfach aus. Dennoch müssen wir uns heute mal intensiv unterhalten. Ich habe mir eben gedacht, als dann auch die Nachricht kam, dass der Julian leider fehlt, vielleicht nehmen wir uns heute einfach mal ein bisschen mehr Zeit dafür, dass wir einfach mal so aus Sicht des Trainers Dinge beurteilen, weil das 2-2 bei Union Berlin, das ist doch schon arg in der Diskussion. Also in der gesamten Fanszene wird dieser sogenannte Dreifachwechsel natürlich besprochen. Über das Spiel reden wir ganz sicher auch noch. Aber es ist ja unbestritten, es haben ja auch alle Gazetten geschrieben, auch wenn Journalisten nicht immer von allem eine Ahnung haben müssen. Das kannst du uns ja gleich erläutern. Aber wenn du so einen Dreifachwechsel siehst und das Spiel anschließend komplett kippt, ja, muss man dann von Vercoachen sprechen?
Ja, also erstmal ist es natürlich dann so, wie es dann am Ende gelaufen ist und wer dann ausgewechselt worden ist, ist es sicherlich sehr verständlich, also dass darüber diskutiert wird. Ne? Mhm. Das wird der Coach sicherlich genauso sehen. Der wird sich auch seine Gedanken gemacht haben, das ganze Trainerteam über diese Wechsel. Auf der anderen Seite, es wird natürlich dafür Gründe geben, ne? Also wenn ich jetzt denke, also Said sah schon sehr angeschlagen aus, in Anführungsstrichen, also der wirkte schon sehr sehr müde. Ich meine, man macht auch Dreifachwechsel, um nochmal mehr Frische reinzubringen, um nochmal mehr Intensität reinzubringen. Ich glaube, der FC hatte bis dahin das ganze Spiel im Griff, ne? Er wollte wahrscheinlich
mehr oder weniger kann man
sagen. Also in der Defensive, ich meine, stand 2-0, ne? Also in der Defensive stand man sehr stabil und ich glaube, dass man einfach diese Frische reinbringen wollte, um noch mal Konter zu setzen, um noch mal Geschwindigkeit zu haben. Ich glaube, sicherlich ein entscheidender Knackpunkt war die Standard zum 2-1.
Ja.
Das war natürlich extrem schlecht verteidigt.
Zumal es ja direkt nach dem Wechsel war.
Direkt nach dem Wechsel sehr schlecht verteidigt. Und du hast gerade gesagt, weil es natürlich direkt nach diesem Wechsel kam und dann natürlich noch genug Minuten auf der Uhr waren, dann fängt natürlich auch der Kopf an. Ne? Das heißt also, das konnte man gut sehen. Dann ging die Struktur verloren. Der Kopf fängt an zu arbeiten, die Jungs denken, mein Gott, wir haben das Spiel sicher im Griff, es steht 2-1 und bringen wir es über die Zeit. Und
der Gegner kriegt auch wieder Luft unter die Flügel.
Natürlich, in dieser Saisonphase, die Unioner können auch die Tabelle lesen, die wissen auch, was für die ein Punkt bedeutet. Mhm. Und von daher war das, sag ich mal, die Chronologie der Sachen, die dann passiert sind, vor allen Dingen dieses Standard, natürlich extrem unglücklich.
Ja, das kann man wohl sagen. Und wenn du so funktionierende Spieler, wie die drei dann nochmal, haben ja wunderbar funktioniert an dem Tag. Man muss auch sagen, dass das also wirklich eine Waffe war. Klar, Union wollte ja dann nachher auch durch die frühe Führung, da reden wir natürlich auch gleich drüber, abseits oder nicht und was auch immer, hat dem FC ja so in die Karten gespielt, dass du da eigentlich die genau richtigen Spieler dafür hattest. Mhm. Ne? So, und da stellt sich dann auch wirklich die Frage, wenn du so funktionierende Spieler rausnimmst, ersetzt du da Positionen oder geht es um Beziehungen auf dem Platz, geht es um reine Müdigkeit oder war man sich seiner Sache vielleicht einfach ein Stück weit zu sicher?
Also das glaube ich nicht. Dafür war dieses Spiel viel zu wichtig. Also ich glaube nicht, dass sich da jemand zu sicher war. Also erstmal, was du auch gerade schon angedeutet hast, erstmal dieser Matchplan, den der FC entworfen hat für dieses Unionsspiel, mit den Spielern, die einem zur Verfügung stehen, waren aus meiner Sicht eine glatte Eins. Mhm. Ich denke, das konnte man sehen, wie viele Umschaltmomente der FC kreieren konnte. Darauf hat man gesetzt und am Ende des Tages natürlich auch genau durch solche Situationen dann auch diese 2-0-Führung erzielt. Ja. Ne? Also das war schon mal grundsätzlich sehr, sehr gut. Am Ende des Tages kommen wir zum gleichen Punkt zurück. Ja, dass Kaminski elementar wichtig sind für diese Mannschaft. Ja. Ich glaube, das ist unbestritten. Die beiden haben herausragende Leistungen gebracht in der Saison. Wenn man sich die beiden mal wegdenkt, glaube ich, dann wird es relativ düster.
Ja.
Und von daher, ja, tat es natürlich der Mannschaft irgendwo weh, dass die dann nicht mehr auf dem Platz stehen, ganz klar. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Trainerteam machen sich ihren Gedanken, sehen, wie das Spiel läuft. Was ich gerade gesagt habe, bei Zeit konnte man wirklich sehen, dass
weil du kennst ihn ja gut.
Ja, ich kenn ihn sehr gut, ja. Dass der Tank leer war. Mhm. Am Ende des Tages, klar, fehlte dann natürlich nach den Auswechslungen von den drei, das muss man auf jeden Fall sagen, die gefährlichen Momente nach vorne. Denn da war noch, glaube ich, ein Weitschuss von meiner, der übers Tor geht. Und ansonsten war der FC nach den drei Auswechslungen in der Offensive nicht mehr existent.
Die Frage, die sich so viele stellen, weil natürlich auch, ich meine, die Situation ist ja nun mal so, dass René Wagner ja quasi Interimstrainer ist, natürlich seine Chance nutzen möchte. Vieles, was ich ja gesagt, auch in dem Spiel sicher richtig gemacht hat. Ne? Der Matchplan hat ja dazu geführt, dass man 2-0 in Führung gegangen ist. 1-0 kam ein bisschen aus dem Nichts, aber okay. Trotzdem hat es 2-0 gestanden und letztendlich hat der Trainer ja da auch seinen Beitrag zu geleistet. Dann kommt diese Geschichte. Ich frage jetzt mal ganz blöd, kann das jedem passieren, einem Friedhelm Funkel, dir, sonst wem, also auch erfahrenen Leuten, oder ist das auch ein Zeichen von einer gewissen, noch nicht ganz reif für solche Momente?
Also erstmal möchte ich an der Stelle sagen, also für mich ist René Wagner kein Interimstrainer. Ne? Mhm. Also denn das hat der FC und an vorderster Front Thomas Kessler natürlich auch, glaube ich, deutlich zum Ausdruck gebracht, dass René Wagner dort Cheftrainer jetzt ist aus voller Überzeugung. Ne? Mhm. Also er hat, glaube ich, wenn man seine Karriere mal genau beleuchtet, einige Ausrufezeichen im positiven Sinne gesetzt. Und sich durch seine Arbeit, die er gemacht hat, und der FC kennt ihn ja nun in- und auswendig, hat er auf mich sich aufmerksam gemacht und vor allen Dingen auch innerhalb des Vereines und auch, glaube ich, bei all den Spielern großes Vertrauen geschaffen. Ja. Und von daher, glaube ich, sollte man das von dieser Seite aus sehen. Und da kann ich nur sagen, ich bin jetzt über 20 Jahre Trainer. Ist Erfahrung ein extrem wichtiger Baustein in diesem Job. Nämlich, genau wie du es gerade andeutest, Entscheidungen, die man trifft, zu reflektieren. Mhm. Ja, und von daher, das ist mir mehr als einmal passiert in meiner Karriere, dass ich hinterher gedacht habe, naja, meine Wechsel, die waren nicht so, wie du das vorgestellt hast. Und von daher sind das Erfahrungswerte, die René dann für sich einfach natürlich mitnehmen wird. Ne? Und nochmal, und das passiert auch in Situationen im Cheftrainer, einen erfahrenen Trainer, weil als Trainer triffst du jeden Tag 1000 Entscheidungen.
Ja,
ja, ich sage immer gerne dieses Beispiel, du kommst in die Kabine, die Jungs sitzen da, haben ihr Trikot angezogen, da gucken die dich an und dann fragen die Trainer, laufen wir heute links rum oder rechts rum? Das heißt also, alle Entscheidungen, Dinge, ja, die müssen von einem Cheftrainer entschieden und vorgegeben werden. Mhm. Und das in der Woche, sag ich mal, 1000 Entscheidungen, dass da ein paar sind, wo du dann am Ende der Woche sagst, naja, die würde ich beim nächsten Mal anders treffen, ist ganz logisch. Ne? Ja. Also von daher würde ich sagen, das passiert auch an einem erfahrenen Trainer.
Ja.
Und das würde ich jetzt nicht am Alter vom René festmachen, denn das Trainerteam ist ja auch mit erfahrenen Leuten dann auch bestückt.
Naja, da gibt es noch einen Armin Reuterzahn, der wirklich...
Wollte ich gerade sagen, Armin hat gefühlt 1000 Bundesliga-Jahre auf ja. Pokel, also von daher, die wird ja in der Gemeinschaft abgestimmt.
Ja, ja, davon ist auszugehen. Es ist halt nur so, weil es halt dann, ich habe nie so hoch Fußball gespielt, ich habe halt auch 40 Jahre Fußball gespielt, aber eigentlich als Trainer wäre ich absolut ungeeignet, ne? Also definitiv. Aber mein Sohn und ich haben das Spiel zusammen geguckt und da habe ich noch zu ihm gesagt, den Wechsel bereut er. Ne, und dann fiel das 2-1 vor dem 2-1. Ne? Also jetzt nicht, wahrscheinlich habe ich Glück gehabt, weil man muss auch sagen, es gab ja auch noch eine Szene, wo Niang sich durchsetzt auf der rechten Seite, schön nach innen flankt, da steht Meiner. Und wenn der das 3-1 macht, dann führen wir heute eine ganz andere Diskussion. Ne? Und ganz Köln führt eine andere Diskussion.
Ja, 100%. Aber ich meine, du erwähnst es gerade, ne, dass du gesagt hast, ja, das würde bereuen, da kommt die Ecke und da fällt das Tor. Also ich meine, ich behaupte mal, dass mit den Dreien, die er ausgewechselt hat, nicht unbedingt das Eckentor verhindert worden wäre.
Ja, wahrscheinlich
nicht. Also wahrscheinlich hätte es also dann auch 2-1 gestanden. Also das ist, finde ich, dann im Nachgang müßig.
Ja, ja, nee, klar, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Man sucht halt immer so Dinge, woran man sich aufhängen kann. Und das Spiel ist halt nochmal, und das ist einfach so, es ist danach gekippt, aber es kann natürlich auch mit diesem reinen Tor zu tun haben, dass es eben halt relativ schnell nach der Auswechslung dann fiel. Ja, haben wir mal über das Spiel, oder besser gesagt, über dieses 1-0 reden, weil das ist ja der nächste Aufreger dieses Spiels gewesen. Das hat ja hat ja Wellen geschlagen, Doppelpass und wo auch immer, ne, so diese Situation, wo El Mala zum Ball hinläuft, dann aber wegbleibt, weil er sonst klar im Abseits gewesen wäre und der Linienrichter hebt schon die Fahne auf der anderen Seite. Das Tor zählt anschließend.
Kann ich verstehen aus Union-Sicht, auf jeden Fall.
Also da haben wir ein bisschen Glück gehabt, oder?
Ja, also das würde ich sagen, ist die Abseitsregel maximal positiv für den FC ausgelegt worden. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen, denn als der Ball in die Tiefe gespielt wird, steht Zeit also gefühlt 6 Meter im Abseits. Das sieht natürlich die Abwehrspieler von Union. Mhm. Wenn jetzt Kaminski, der dann, glaube ich, den Ball bekommt, irgendwo in der Nähe von Zeit gewesen wäre in dieser Situation, also 3, 4, 5 Meter weg, dann hätte ich das noch verstanden, ne? Dass Zeit dann wegbleibt. Aber der war dann so weit weg, dass ich dann wirklich sagen muss, puh, also... Das ist schon.
Ja, wobei schon Kaminski übernimmt ja. Ne?
Also ja, aber der ist so weit weg, als der Ball den Fuß
genau,
vom Pass.
Ja,
also
ja,
da
ja.
steht Zeit ganz alleine diese 6 Meter und danach kommt der erst Kaminski hin.
Ja, ja.
Also im Umkehrschluss bedeutet das ja, da steht einer 6 Meter im Abseits, da fliegt der Ball hin. Aber die Abwehr muss trotzdem weiter und weiter verteidigen, weil ja irgendwo einer aus dem Mittelfeld nochmal zum Ball gehen kann, wenn der den nicht berührt. Denn der ist ja auch nicht weit weg von Zeit, sondern der liegt ja fast am Fuß von Zeit, nur er berührt den gerade nicht. Also puh, das ist schon, also die Abseitsregel wirklich maximal ausgelegt. Was man dann sagen muss, ist natürlich dann, wie das Tor dann herausgespielt wird und dann von Bülter verendet wird, natürlich erste Sahne.
Ich habe mich für Bülter sehr gefreut, weil der ja auch keine einfachen Wochen hinter sich hat und ja, wurde auch hier schon teilweise natürlich kritisiert, wobei wir ja immer versuchen, das konstruktiv zu machen, aber es ist ja klar, ne, wenn ein Stürmer irgendwann nicht mehr trifft und auch, sagen wir, im Spiel selber manchmal etwas ungelenk und unglücklich aussieht, aber ich habe mir gedacht, vielleicht kommt sein großer Moment noch, vielleicht war er das ja. Ne? Also den macht er großartig.
Ich glaube, Bülter ist für den FC ein ganz, ganz wichtiger Spieler, ja, weil er gerade dann auch nach Einwechslung einfach unheimlich nochmal Gefahr ausstrahlt. Mhm. Ja, und klar wird ein Stürmer am Ende an Toren gemessen, aber was er hat, ist auf jeden Fall eine Torgefährlichkeit. Und das ist sicherlich auch für die Zukunft für den FC natürlich extrem wichtig, auf dem Niveau Spieler zu haben, die dann auch wirklich torgefährlich sind. Ich meine, das ist ja die Geschichte eigentlich dieser Saison, ne? Also ich meine, nehmen wir nur mal die Assists und die Tore vom Zeit weg. Mhm. Ne? Ich meine, Zeit war im letzten Sommer noch U19-Spieler.
Ja.
Ne? Das durfte man ja nicht erwarten, dass er diese Quote in der ersten Bundesliga hat. Ne? Ja, also das ist sicherlich wichtig für den FC in der Zukunft und deswegen glaube ich, dass Bülter da auf jeden Fall ein Spieler ist, der den FC dann auf jeden Fall auch helfen kann. Ich sage nochmal, gerade nach Einwechslung auch wirklich nochmal für Gefahr zu sorgen.
Ja, ja. In dem Fall ausnahmsweise auch mal in der Startelf gewesen, aber er war ja dann auch Teil des Trios, was dann ausgewechselt wurde. Am Ende ist es dann so gekommen, dass der FC ja noch das 2-0 gemacht hat. Und das war eigentlich ganz gut rausgespielt vom FC, auch wenn vielleicht ein bisschen luftig verteidigt. Ne? So, aber
nee, ich fand das gut über die Flügel, wie sie dann in den Strafraum eingedrungen sind und dann vor allen Dingen dieser Rückpass auf Zeit, den macht er dann sogar mit links.
Ja, der hat auch einen linken Fuß.
In Gegnerbedrängnis, ne? Also das war nicht so einfach. Ne? Mhm. Aber ja, wirklich gut und einfach und klar über die Flügel gespielt, die Box angegriffen und dann den Ball in die Box reingegeben. Gute Besetzung in der Box, auch der zweite Pfosten war gut besetzt und von daher war das rein von der Struktur her auch ein Top-Tor. Ja. Sah nicht so schön aus wie das erste, aber war mindestens so effektiv.
Ja, und natürlich im Nachhinein unfassbar wichtig, ne? Wenn du jetzt mal bedenkst, ich will nicht wissen, wie die Stimmung hier in Köln wäre das Spiel noch verloren gegangen, aber vielleicht bleiben wir mal einen Moment bei Said, weil ich meine, du bist ja nun mal derjenige, der ihn in den Profifußball mehr oder weniger eingeführt hat als Trainer. Jahrelang oder eine gewisse Zeit lang halt bei Viktoria Köln. Du warst halt jahrelang bei der Viktoria sehr erfolgreich auch. Über dich reden wir auch noch, über deine Rolle. Aber natürlich würde ich gerne von dir wissen, wie du jetzt seine Entwicklung betrachtest. Vielleicht kannst du dir auch ruhig mal ein bisschen Zeit nehmen. Wie man vielleicht mit ihm in Köln umgegangen ist. Ob gerade weil Kwasniok, der ja jetzt nicht mehr Trainer ist, ob er ihn vielleicht zu wenig gebracht hat, ob er ihn genau richtig gebracht hat. Lass dir ruhig Zeit.
Gerne. Also wenn ich an die Anfangszeit von Zeit denke, bei der Viktoria, er kam zum Probetraining der U19 als jüngerer Jahrgang U19-Spieler und da hat dann Marian Millem, der war damals U19-Trainer, jetzt Cheftrainer bei der Viktoria, hat ihn dann in die U19 genommen. Und das war dann, ich war logischerweise Cheftrainer bei den Profis und das war dann gegen Ende der Hinrunde. Da habe ich dann begonnen, das Trainingslager in der Türkei zu planen. Und da kam Marian zu mir und sagte, Olaf, wir haben da einen Stürmer, sogar zwei, das sind Brüder.
Naja.
Malek, der ist ein Jahr älter, der war da schon älterer Jahrgang, aber den musst du dir unbedingt angucken. Und dann habe ich gesagt, Marian, mach mal ganz einfach, die nehmen wir mit ins Trainingslager in die Türkei. Und dann haben wir den Zeit mitgenommen als jüngerer Jahrgang und 19-Spieler. Und nach der zweiten Trainingseinheit war für mich klar, der spielt nicht mehr bei der U19. so ist Zeit zu uns gekommen.
Ja.
Man muss sagen, er kam ja aus Meerbusch. Das konnte man damals schon sehen und dann auch in der dritten Liga, dass er gerade athletisch in Sachen Wiederholungsfähigkeit, also noch ein großen Nachholbedarf hatte. Ja, also den konnte ich erstmal nicht mehr wie 10, 15, 20 Minuten bringen, weil dann war der tot, aber da hat er wirklich sehr hart an sich gearbeitet. und hat dann in dieser Rückrunde in der dritten Liga schon so gut gespielt, dass der 1. FC Köln Said verpflichtet hat und uns ihn aber direkt wieder ausgeliehen hat, weil die gesagt haben, ne, also der ist noch U19-Spieler, wenn der bei euch Einsätze kriegt in der dritten Liga, wäre das perfekt. Und dann ist Said halt ja in diesem Jahr dritte Liga einfach
durch die Decke gegangen.
Ja. Er hat eben ein unglaubliches 1 gegen 1 im höchsten Tempo. Ich denke, die FC-Fans wissen jetzt, von was ich rede. Ne? Also wirklich natürlich immer auf Kante genäht, aber eben so, so schwer zu verteidigen. Ja, dass das dabei rauskommt, was dabei rausgekommen ist. Er hat einen Abschluss rechts und links. Nicht, weil er das Tor jetzt mit links geschossen hat, sondern ja, ganz wichtig, dass er eben beidfüßig eigentlich agieren kann, wenn er in den Strafraum reingeht. Und das, was er sich jetzt angeeignet hat und wo wir auch wirklich hart dran gearbeitet haben, und das hat er jetzt auch in der Bundesliga gezeigt, sind diese kleinen Bälle, dieses Kombinationsspiel, was ihm dann immer so ein bisschen abgegangen ist. Dann ist er schon mal mit auf 3 Leuten zugegangen, was keinen Sinn macht, sondern er beteiligt sich jetzt auch sehr clever an diesem Kombinationsspiel, hat ja auch einige Scorerpunkte mit Vorlagen auch beim FC erzielt. Und da kann ich nur sagen, also diese Entwicklung hätte ich mir gewünscht bei dem Jungen, aber natürlich auch nicht so erwartet. Ne?
Also dass er in der Bundesliga so durchstartet.
Dass er sich so durchstartet, zeigt aber einfach auch seinen Charakter. Er ist da unheimlich cool, ne? für sein Alter. Unheimlich cool, unheimlich fokussiert. Er erkennt seine Qualitäten und die setzt er brutal ein. Vor allen Dingen auch mit einer unglaublichen Überzeugung. Man sieht ja auch seine Aura auf dem Platz. Ja. Da denkt man ja nicht, dass er noch ein Jugendspieler vor ein paar Monaten war. Unabhängig, wie er noch die Fans mitnimmt oder so.
Sondern, der hat schon Präsenz.
Ne, auch wie er mit seinen Gegenspielern umgeht. Ne, wo er natürlich weiß, dass er als so ein junger Spieler schon gejagt wird von jedem. Ne? Also der spielt ja nicht mehr und auf der Gegenseite ist einer, der den nicht kennt. Ne? Sondern die sagen, pass mal auf, also den zeige ich jetzt, wo der Hammer hängt. Ne? Ich bin schon, keine Ahnung, zig Jahre Bundesligaspieler, der kommt an mir nicht vorbei. Ne? Also das ist schon eine Geschichte, die, die zeichnet ihn extrem aus. Und das ist auch der Grund, warum er so weit ist.
Ja.
Ne? Dass er sich eben da keine Platte macht, sondern sein Ding da gnadenlos durchzieht, ne? Dass er oft von der Bank oder nicht oft, sondern teilweise von der Bank gekommen ist oder eben wie jetzt auch am Wochenende nicht 90 Minuten auf dem Platz steht, ist sicherlich auf der einen Seite, was ich eben schon beschrieben habe, noch diese athletische Geschichte, wo er selber weiß, da muss er noch weiter aufpacken, dass er eben diese 90 Minuten Woche für Woche wirklich auf den Platz bringen kann. Und so, wie das Lukas quasi noch kommuniziert hat, er ihn auch an der anderen ein oder anderen Stelle einfach auch eine Pause geben wollte, ihn nicht verheizen wollte. Und ich denke, da liegt das dann begründet.
Er hat es ja auch geschafft, also seit, dass es wirklich so, wie soll ich sagen, dieser Anfangshype, der ja wahnsinnig war, wo dann nach ein paar Wochen schon Nationalmannschaft ein Thema war, wo dann auch natürlich sich auch Gegenspieler auf ihn einstellen und auch Mannschaften, ganze Teams sozusagen, er wird ja meistens immer gedoppelt, wenn er da versucht, nach innen zu ziehen. Da hat er auch schon auch eine gewisse Reife dazu gewonnen, indem er halt dann in der Rückrunde auch ein bisschen gebraucht hat, aber dann auch wieder immer noch seine Tore macht und vielleicht jetzt auch fast eine andere Rolle spielt als am Anfang, oder?
Deutsche Spieler. Ich muss jetzt so ein bisschen lachen, also grinsen.
Bitte.
Ne? So, ja, weil ich bin jetzt nicht vom alten Schlag und sage, wir müssen die Zeit zurückdrehen. Ne? Aber wir reden von einem Spieler, der gerade aus der U19 rausgekommen ist und eine Entwicklung wie auf der Überholspur gemacht hat und beschreiben schon Wellentäler, aber weißt du, ne? Völlig okay. Ich will nur klar zu machen, diese Entwicklung hat der Junge über Monate gemacht, nicht Jahre. Ne? Ja, ja. Einige schaffen das nie, Ne? Und andere brauchen da wirklich eine 3, 4, 5 Jahre, um dann diese Schritte zu gehen. Gefühlt hat es halt die Entwicklung in diesen, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Ja. In diesen Wochen, wo er dann irgendwie gemerkt hat, ich meine, Nationalmannschaft. Mhm. Also, ja. Das ist ja verrückt. Das ist ja total verrückt. Also, was passiert da im Kopf von so einem Jungen, der 2 Jahre vorher in Meerbusch gekickt hat? Ne?
Naja.
So,
ne? Und, vorher aussortiert worden war in München-Gladbach.
Ja. Gott und der Welt noch gejagt wird und so weiter und so weiter. Also, boah, also das ist schon verrückt, wie er das wirklich von außen betrachtet weggesteckt hat, verarbeitet hat und für sich wieder Klarheit bekommen hat. Aber ich glaube, es begründet, was ich am Anfang gesagt habe, so das ist einfach sein Charakter, seine Coolness. Der macht sich da wirklich keine Riesenplatte, sondern der beschäftigt sich mit den Dingen, die da auf dem Platz passieren. Ja, da kam dann irgendwann mehr Gegenwind als sonst. Ja. Dann sind die Dinger nicht mal reingegangen, sondern sind die halt gegen Pfosten gegangen. Ja. Erinnere ich,
das gehört ist ja alles. Ist dem Besten schon passiert.
Ja. Das gehört ja alles dazu. Und das muss er alles für sich dann verarbeiten. Und ne, nehmen wir die Pfostensituation im letzten Heimspiel. Ja. Und jetzt macht er das. Das wichtige Tor, das 2-0 in einer ganz anderen Position und Situation, wie er seine Tore sonst macht. Mhm. Das ist ja auch Qualität. Und was wir eingangs gesagt haben, und durch dieses Tor ist der FC zu 99,99% hat er die Klasse gehalten. Ja, so, also das war jetzt innerhalb von einer Woche. Bei den Jungen, wo er ja verzweifeln hätte können, weil dieser Ball nicht reingeht. Zumal ja, wenn wir das auch nochmal uns ins Gedächtnis rufen, der FC aus meiner Sicht gegen Leverkusen war es ja
überragendes Spiel gemacht hat.
Also wie auch in der Saison, und deswegen haben sie auch verdient die Klasse gehalten, wie auch viele Spiele in dieser Saison, der FC inhaltlich von der Performance her oft gleichwertig, wenn nicht besser war wie der Gegner. Ich meine, da muss man sich dran festhalten als FC-Fan, dass am Ende natürlich man Angst bekommt, wenn man dann aus den letzten 12 Spielen, glaube ich, nur einen Sieg holt. Ist ja klar, aber jetzt können wir durchatmen und wenn man dann so zurückblickt, muss ich sagen, waren da viele, viele sehr, sehr gute Spiele vom FC dabei.
Wir reden da gleich noch drüber, aber ich bleib noch kurz beim Thema El Mala und zwar beim Bruder. Welche Rolle spielt Malik eigentlich und was können wir vielleicht fußballerisch noch von ihm erwarten? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, da schlummert auch was, ein größeres Talent, einer, der uns eventuell auch noch richtig weiterhelfen kann.
Oh, ist interessant. Wie kommst du darauf?
Weil du mir das damals gesagt hast.
Okay, dann
ich habe mir das
dann verstehe ich das. Ne? Also ich beschreibe mal eine Situation von Malek aus dem Training bei mir bei der Viktoria. Wir machen 1-gegen-1 Training. Ne? Ich würde sagen, unsere Innenverteidiger war so die Crème de la Crème der dritten Liga. Das sind wirklich gestandene Jungs, die verstehen ihr Handwerk. Wir machen 1-gegen-1 Situation. Malek natürlich auch. Und nach 10 Minuten geht Chris Greger, unser Kapitän, erfahrenster Abwehrspieler, geht dann zu Malek hin und fragt ihn immer, hast du den Schuss nicht gehört oder was? Bist du bekloppt? Der ist nicht zu verteidigen, weil er im Antritt eine noch höhere Geschwindigkeit hat als Zeit. Das sieht man den gar nicht an, weil er nochmal deutlich größer und schlanker ist. Ja. Ne, so. Aber er ist im 1-gegen-1 brutal. Und das, was dem Junge leider zum Verhängnis geworden ist, jetzt bei mir, war Tiger Lobinger und Sammy Güler, die haben gefühlt 60 Tore geschossen und seine Athletik, seine Verletzungsanfälligkeit.
Ist ja auch jetzt aktuell leider.
Und die ist leider beim FC, ne, wo er dann oft in der U23 zum Einsatz kam, leider wieder aufgetreten. Und das ist, und da würde ich sagen, kriegt er seine Athletik in den Griff, bleibt er verletzungsfrei, dann kann das wirklich nochmal eine Überraschung werden.
Ja, 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 das haben ein paar Leute damals oder vor ein paar Wochen mal geschrieben, auch unter unseren Kommentaren. Okay. Leute weiter kommentieren, wunderbar. Nach dem Motto, unterhaltet euch doch auch mal über Malek. Und ich dachte mir, wenn nicht heute, wann dann?
Ja.
Also, weil der geht immer so ein bisschen unter und er spielt sicher auch eine große Rolle, dass Zeit sich so entwickeln kann, weil er ihm natürlich auch den Rücken frei hält. Die beiden sind ja wie Pech und Schwefel, ne? Also die halten zusammen.
Ja, also habe ich in der Art und Weise noch nie gesehen, muss ich sagen. Ich meine, dass Brüder zusammenhalten, klar, aber wie sie miteinander umgehen, liegt natürlich, dass sie beide die gleiche Leidenschaft haben, vom Alter ein Jahr auseinander sind und beide zusammen in Gladbach aus dem NLZ mit 15 aussortiert worden sind und ihre Schuhe an den Nagel gegangen haben.
Ach, Wahnsinn, ne?
Also so, da sind die natürlich nochmal richtig zusammengeschweißt, weil die beide das gleiche Leid ertragen mussten und dann zusammen auf den Bolzplatz gegangen sind und dann für sich entschieden haben, irgendwann, ja, weißt du was, das zeigen wir nochmal,
okay,
was in uns drin ist. Und das war natürlich dann auch die Zeit, wo sie dann bei der Victoria waren.
Um den Elmaller-Block abzuschließen, aber wenn schon jemand da ist, der ihn so gut kennt, dann würde ich natürlich auch ein bisschen intensiver darauf eingehen. Vielleicht nochmal die Frage, würdest du ihm jetzt, wenn du ihn siehst, empfehlen, noch ein Jahr beim FC zu bleiben oder... um sich noch ein bisschen weiterzuentwickeln in der Bundesliga oder schon den nächsten Schritt zu wagen.
Zeit?
Ja.
Also rein sportlich gesehen, würde ich ihm auf jeden Fall raten, beim 1. FC Köln zu bleiben. Was ich gerade angesprochen habe, ja, die Athletik, sich nochmal mehr Anpassungen zu geben, mehr Spielminuten, nochmal ein ganzes Jahr als Stammspieler auf jeden Fall spielen zu können. Erste Bundesliga, glaube ich, würde ihn sportlich nochmal gut tun. Und auf der anderen Seite, wenn er die Möglichkeit hat, ins Ausland zu wechseln, die wird er haben.
Die wird er haben.
die wird er haben. Ist ihm, das muss man ja auch ehrlich sagen, auch zuzutrauen, dass der auch in dieser Geschwindigkeit, wie der sich entwickelt, sich da auch wieder anpassen könnte. Ja? Aber ich glaube, da muss er sich sehr, sehr gut überlegen, welcher Verein ist das, wie sieht das mit den Spielzeiten aus und so weiter. Ne? Also das finde ich schon sehr elementar für ihn jetzt für die nächste Saison, dass er einfach wissen muss, die Spielzeiten, die brauche ich, die kriege ich.
Das ist ja die Elmaller-Seite und wenn man jetzt die FC-Seite mal betrachtet, weil ich frage natürlich auch deswegen, der 1. FC Köln könnte natürlich mit den Einnahmen, die man natürlich dazu erwarten sind, massiv investieren. Das ist auch die Frage, der FC hat ja eigentlich das Heft des Handelns in der Hand. Ne? Der 5-Jahres-Vertrag ist ohne Ausstiegsklausel. Das heißt, man muss sich da schon sehr genau überlegen, ne? So, wer kommt gerade, wer bietet wie viel und sollen wir das jetzt schon investieren oder sollen wir noch ein Jahr warten oder also was würdest du denn dem FC raten? Also
ja, das
wäre die andere Seite.
Ja, ist auch eine ganz schwierige Geschichte. Ich glaube, gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück, weißt du wahrscheinlich besser, so sage ich jetzt nur mal aus dem Bauch raus, war der Schuldenstand bei 70 Millionen.
Ja, das war auf jeden Fall viel.
Ne? Also irgendwie so. Der 1. FC Köln hat also geschafft, diese Schulden immer mehr abzubauen und trotzdem sportlich jetzt in der ersten Liga zu landen und die Klasse zu halten. Ne? Also das ist schon mal ein Spagat, da kann man nur den Hut ziehen. Das ist die eine Seite, natürlich die Möglichkeit zu haben, mit einer Transfereinnahme sich zu gesunden, in dieser Geschwindigkeit und sportlich trotzdem in der ersten Liga zu sein, das ist schon brutal gut. Also
gibt keine schlechtere Aussicht.
Also viel besser geht's nicht. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das Ansinnen des 1. FC Kölns eigentlich ist, Zeit noch zu halten, weil er natürlich sportlich der Mannschaft nochmal brutal viel gibt. Und natürlich ist es so hypothetisch zu sagen, die Transfereinnahmen kann man sicherlich dann auch nochmal im nächsten Jahr erzielen oder vielleicht sogar noch mehr. Ne? Mhm. Das ist dann so ein bisschen wie soll ich sagen?
Roulette.
Das ist dann Roulette. Ne? Und vor allen Dingen, also dann sage ich mal, da werden jetzt bei dieser Geschichte sicherlich die sportlichen Gesichtspunkte und die wirtschaftlichen Finanzdinge, die werden dann, die muss man in einen Topf schmeißen und dann aus Vereinsvernunft dann eigentlich diese Entscheidung treffen.
Okay, dann lass uns doch jetzt mal den Maler-Block wieder verlassen, weil das war ja in dem Fall auch Maler und FC, ist ja beide Seiten interessant, und nochmal kurz zum Spiel zurückgehen. Ich würde gerne nochmal dieses 2:2 besprechen, weil da kommt ja noch so der nächste Punkt. Da sah natürlich Jan Thielmann nicht so riesig gut aus. Ausgerechnet einer aus den Dreien, die dann, ich meine, dann kommt natürlich erst recht dann die Stimmung auf nach dem Motto, wie konntest du den nur einsetzen? Da hat er einfach einen ganz schlechten Moment erwischt, oder? Also darf er nicht hingehen. Ne?
So darf er nicht hingehen. Er geht sehr inaktiv hin. Aus meiner Sicht macht er, also aus Trainersicht, macht er einen elementaren Fehler. Gerade in dem Bereich im und um den 16er herum, lass den Spieler nie nach innen, sondern dränge ihn nach außen.
Ja.
Das heißt also, weil sobald er nach innen kommt, hat er das ganze Tor vor sich.
Ja, ja.
Und so, wenn ich ihn nach außen dränge, ist der Winkel extrem spitz. Der kann dann vielleicht noch eine Flanke geben oder muss schießen aus dem Winkel, wo der Torwart alle Optionen hat, einen Ball zu halten. Das war, glaube ich, in der Aktion der größte Fehler, dass er ihn da ohne Gegenwehr einfach nach innen auf seinen rechten Fuß lässt, er mitten vorm Tor steht und sich schon eigentlich fast die Ecke aussuchen kann.
Naja, das war sehr schade, weil dann 89. Minute, klar, der Sieg wäre ja nicht unverdient gewesen, jedenfalls, wenn man die letzten 15, 20 Minuten sieht, klar, Union hat alles gegeben, hat alles nochmal, ne, wie du eben sagtest, das ist ja auch keine Blindentruppe, die können schon was, ne, und dementsprechend haben wir es 2:2 kassiert am Ende, ja. Es ist ja dann in Anführungsstrichen gut ausgegangen, weil der nächste Tag für uns ganz erfolgreich war. Das ist so das, was man dem FC so ein bisschen so vorwirft. Auf der einen Seite freuen sich viele, zu Recht, der FC bleibt in der Liga. Wie gesagt, das 0,1 oder das eine Promille, das schenken wir uns jetzt mal. Auf der anderen Seite, ja, es war vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin. Ich rede jetzt nicht von Europa, aber noch so vielleicht so Platz 10 bis 12, etwas sicherer. Ne? Aber diese vielen knappen Niederlagen haben sich am Ende ja auch noch ausgezahlt, aufgrund der Tatsache, dass das Torverhältnis nie kaputt gegangen ist.
Ja, und das eine oder andere Unentschieden, ne? Gibt ja auch einen Punkt.
Ja.
Der ist auch wichtig, wie wir jetzt wissen. Ne?
Ja, haben wir jetzt gesehen.
Das natürlich, aber also da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich jetzt als FC-Fan nicht so sehr drauf gucken, ne? Werden wir denn am Ende dann, weiß ich nicht, 14. oder 10. Sondern eben, was ich schon mal eben eingangs sagte, sondern die Art und Weise.
Mhm.
Also die Art und Weise sollte jedem FC-Fan wirklich Mut geben.
Mhm.
Ja, also für die neue Saison. Weil das war deutlich besser als diese 32 Punkte, die der FC jetzt hat. Also die Option, mehr Punkte zu holen, die war deutlich höher als die Option, noch mal weniger zu haben.
Ja, klar, und das ist genau der Punkt, glaube ich, das sehen die Fans ja genauso wie du. Ne?
Also von daher, natürlich ist man dann enttäuscht, wenn man die Dinge da nicht zieht, weil die Möglichkeit kommt dann nicht mehr zurück, die Spiele sind vorbei. Aber klar, ne? Also die Enttäuschung kann ich auch verstehen, ne? dass man dann sagt, mein Gott, für die Leistung, die Jungs gebracht haben, für den Support, also ich meine, da auch nochmal ein Kompliment von mir an die Fans, das ist unglaublich, ne? Das sieht man auch bei jeder Übertragung, jeder Reporter hebt das heraus, was da los ist, und das ist geil, nicht nur bei Heimspielen, sondern auch bei Auswärtsspielen. Ich erinnere mich, ich war in Hoffenheim im Stadion, wo Zeit, glaube ich, Zeit 1-0 macht und wir 1-0 gewinnen, wo das halbe Stadion rot und weiß war. Also das ist schon mega.
Aber der FC hatte sich auch, das muss man auch klar sagen, recht gut verstärkt. Und dann natürlich die Entwicklung, die wir eben besprochen haben, die El Mala genommen hat, die man in der Form nicht voraussehen konnte. Man hat ein bisschen gehofft, aber dann hast du ja wirklich dann auch, wenn du mal siehst, was der FC da teilweise auch offensiv da rumlaufen hat, also in dem Fall Kaminski, der sich ja herausragend entwickelt hat, dann natürlich El Mala, den ich schon mehrfach genannt, und aber auch andere Leute, die da sind, also Ache zum Beispiel, der leider aktuell fehlt. Das ist schon eine Sache, ja, da haben viele gesagt, dann, da erwarten wir im Prinzip auch den Klassenerhalt, ne, so, weil da, also klar, da ist, da schmunzelt er schon, ne? Für die Leute, die es an den, an, bei Spotify und sonstigen, Audioformaten hören, ja, also, sollten wir da die Kirche im Dorf lassen, bist du eher der Meinung, ne?
Kirche im Dorf lassen, stolz sein auf das, was man gesehen hat, ne, und dann auch wirklich mit Überzeugung dann in die neue Saison gehen. Natürlich muss man am Ende gucken, wie sieht der Kader dann aus, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen, dass es ein paar Big Player in der Bundesliga gibt. Lassen wir mal das Ausland weg. Paar Big Player in der Bundesliga gibt. Und die paar sind mal auf jeden Fall die jahrelang international unterwegs sind.
Ja.
Im Prinzip kann man die Tabelle ja vor der Saison nach den Budgets der Mannschaften einteilen. So hat sich das ja leider entwickelt. Und dann in der Phase wie jetzt, also wie stelle ich meinen Kader zusammen, da sind eben nochmal eine ganze Menge Mannschaften vor dir dran, die sich dann bedienen, weil die wirtschaftlichen Möglichkeiten exorbitant besser sind als die vom 1. FC Köln. Also ist ja auch Teil der Wahrheit, ne? Also da kann Thomas Kessler auch nicht zaubern, ne? Also sondern
ja, ist ja schon alles deutlich besser geworden,
ja, die Zahlen, genau,
sehen aber, ja schon besser aus.
Aber das, was ich damit sagen will, und dann muss man eben, um konkurrenzfähig zu sein, die Stecknadel im Heuhaufen finden. Ja, das heißt also, Jungs zu sehen, wo die vielleicht noch nicht so weit sind oder wo andere denken, na, aber da sage ich, boah, nein, der wird sich entwickeln oder der passt so genau zu meinem Spielsystem, zu unserer DNA, der wird bei mir nochmal besser funktionieren als da. Und du hast diese drei Transfers, Elmala, Ache und Kaminski genannt.
Ja.
Das ist genau das, was ich meine. Das war dreimal die Stecknadel für den FC im Heuhaufen gefunden, weil ne, nochmal die Töpfe vorher von anderen schon abgegrast waren.
Ja, bevor wir jetzt auch nochmal, ich muss dir natürlich auch zu René Wagner noch Fragen stellen, aber bevor wir zu anderen Trainern kommen, dann kommen wir auch mal kurz zu dir. Weil ich meine, dass du jetzt überhaupt hier sitzt, hat ja den Umstand, also man muss ja dazu sagen, du hast ja jahrelang sehr großen Erfolg bei Viktoria Köln gehabt. Und der dritten Liga die zu halten, das galt vielen als dein Werk, als jemand, der das herausragend dann auch zu managen konnte und natürlich auch trainieren. Jetzt ist natürlich die Frage gewesen, wo geht er anschließend hin, nachdem klar war, ich sag mal, ich bleib jetzt nicht bei der Viktoria. Und da haben ja viele erwartet, so von wegen, der geht in die zweite Liga, Minimum, ne? Und dann bist du aber nach Sandhausen gegangen, ne? So, und klar, da war ein neues Konzept, was da vorgestellt wurde. Ja, jetzt seit einem anderthalb Monaten, zwei Monaten bist du, glaube ich, da nicht mehr. Würdest du vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Weil du wurdest ja sogar zumindest in einigen Teilen beim FC gehandelt, nach Strubers Weggang.
Also ich nehme mal dein Blatt vielleicht,
ja, bitte,
vielleicht zur Erklärung. Ja,
also gerne.
Ich hab mein ganzes Leben, welchen Job ich mache, immer nach Projekten entschieden. Also das heißt also, bin ich in diesem Projekt, fühle ich mich da wohl, spricht mich das an, und wie groß ist die Herausforderung? Egal, ich war schon Sportdirektor, ich war mehrfach Assistenztrainer und eben auch schon mehrfach Cheftrainer. Und ich habe mich mit Jürgen Machmeier, dem Präsidenten des SV Sandhausen, getroffen. Eigentlich nur mal zum Austausch. Ne, also das Gespräch hat angefangen, Herr Machmeier, Sie sind jetzt in die Regionalliga abgestiegen und Sie sprechen jetzt mich an, um bei Ihnen in der Regionalliga Trainer zu werden. Das müssen Sie mir erklären, wie Sie da darauf kommen. Er hat mich überzeugt, ne, muss ich wirklich sagen. Ich bereue auch wirklich keine Minute in Sandhausen gewesen zu sein, aber für die Zuschauer vielleicht zur Erklärung, Pokalendspiel, jetzt Verbandspokal, Viktoria gegen Fortuna ist Mitte Mai, so war es da auch in dem Jahr, also letztes Jahr, Mitte Mai und nach Mitte Mai, also Endspiel ist zu Ende, samstags, sonntags komme ich in Sandhausen an, so, da war ein weißes Blatt, das heißt also, kein Spieler,
okay.
Mitte Mai. Und da war ein weißes Blatt, kein Mitarbeiter.
Also grüner kann eine Wiese nicht sein. Ne?
Genau. Also aber normal würde ich sagen, ja, aber wieso bist du da nicht weggelaufen? Bin ich nicht, weil ich ja genau das wollte, eine komplette Mannschaft zusammenstellen, eine Gestaltung, die Infrastruktur mit anzupacken. Also wirklich was aufzubauen, und das war da möglich. Wir haben eine Vorbereitung gespielt, die war unglaublich. Ich stand manchmal da und habe gesagt, wie geht das? Mhm. Also echt verrückt. Was ist dann passiert? Das ist relativ einfach zu sagen. Dann sind 4-mal operiert worden in der Vorbereitung und es hat sich durchgezogen wie ein roter Faden. Wir haben teilweise 8, 9, 10, 11, 12 Spieler gehabt, die nicht zur Verfügung standen. Das war wirklich ein Horror. Mhm. Am Ende des Tages, wir haben dann noch zur Rückrunde hin haben wir wirklich eine super Aufholjagd gestartet und dann zur Rückrunde dann selber ab Januar hat es einfach nicht mehr funktioniert. Die Mannschaft konnte das nicht mehr kompensieren und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich mich dann auch nicht mehr wohl gefühlt habe. Ich habe mein Projekt, ne, was ich ja umsetzen will, was ich erzielen will, und das hieß natürlich, ne, ich will aufsteigen, wieder in der Regionalliga sein, ich will da was aufbauen dann sind wir dann wirklich übereingekommen, dass das so keinen Sinn macht, und da sind wir aber wirklich, wir sind Freunde geworden, und ich bereue keine Minute. Ich bin jetzt nächste Woche lade ich noch alle Mitarbeiter ein von Sandhausen, vom Platzwart bis zur Putzfrau, keine Ahnung. Dann gehen wir noch mal zusammen einen trinken. Ja. Das war wirklich eine besondere Gemeinschaft. Aber wenn ich dann morgens irgendwann aufstehe als Trainer und ich habe nicht dieses Gefühl, du willst was bewegen, ne, und so weiter, und du kannst was bewegen, dann fühlt sich das für mich dann nicht mehr gut an, und deswegen.
Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, jedenfalls ist das so mein Verdacht, dass schon einige ein Auge auf dich geworfen haben, weil du hast ja einfach einen guten Namen gemacht in den letzten Jahren. Und dementsprechend mussten wir das auch jetzt nutzen, dass wir ihn jetzt kriegen. Weiß der Geier, wann das beim nächsten Mal wieder klappt. Und da sind wir auch sehr froh drüber. Kannst du schon was verkünden?
Was verkünden? Ja, ich kann verkünden, dass es mir gut geht.
Das ist doch schon mal viel wert.
Ich habe mich erholt. So ist das ja als Trainer, ne? Also sich was vorzunehmen ist kein guter Ratgeber, sondern da muss man einfach die Dinge auf sich zukommen lassen. Und von daher bin ich jetzt in der Phase, dass ich gespannt bin, in welche Richtung es mich verschlägt.
Was dann noch alles kommen wird. Ja, wir werden das natürlich weiter beobachten und hoffen, dass wir trotzdem, also unabhängig davon, ob du gerade unterbekommen bist oder nicht, dich hier nochmal sehen. Lassen wir uns noch mal bei René Wagner unterhalten, weil der ist ja auch in einer Situation, jahrelang Co-Trainer gewesen, also noch nie Cheftrainer, muss man auch sagen. Und jetzt seit ein paar Wochen beim wirklich nicht einfach zu händelnden 1. FC Köln. Jetzt hat er natürlich hier schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen, eben als Co-Trainer unter Baumgart und auch unter Kwasniok. Jetzt hat er diese Spiele bekommen, hat eines verloren, die anderen unentschieden und auch eins gewonnen und den FC jetzt quasi in die in die Rettung sozusagen geführt. Das ist das, was auf dem Papier steht. Mhm. Jetzt ist natürlich das, was auf der anderen Seite ist, und das ist jetzt nicht nur dieser Dreifachwechsel, da sagen viele Leute, ordentlich, kommunikativ, vielleicht sogar ein bisschen souveräner als der alte Cheftrainer, aber so letzten Endes aber ist es ähnlich als das, also im Prinzip hat sich gar nicht so viel geändert. Und da gibt es dann auch viele, die auf Dauer dann den 1. FC Köln nicht zutrauen. Es gibt aber auch, das muss ich direkt dazu sagen, die genau das sagen. Ich sag mal, ist der 1. FC Köln ein Verein, der vielleicht noch ein Stück mehr Erfahrung, vielleicht noch mehr nachgewiesene Klasse, weil das kann René Wagner ja noch gar nicht nachgewiesen haben, wärest du da eher so einer, der sagt, auf die Karte, ich sag mal, erfahrener und vielleicht auch ein bisschen teurerer Trainer, oder einem, der sich jetzt da hochgearbeitet hat und auch zumindest kurzfristig nachgewiesen hat, dass er Druck aushalten kann?
Am Ende des Tages geht's in dieser Position, in diesem Job einfach um Inhalte, sprich, wie sehr schafft der Trainer das, seine DNA, seine Spielphilosophie auf seine Spieler zu übertragen, und wenn der Schiri anpfeift, zeigen die das auf dem Platz. Mhm. Nur dieses Ergebnis zählt. Also daran sollte man einen Trainer messen. Würde ich jetzt nicht am Gehaltsnachweis festmachen wollen, dass einer, der fünfmal so viel verdient, auch fünfmal besserer Trainer ist. Da hat der FC ja auch genügend Erfahrung, also wie auch alle anderen Vereine. Also das ist albern.
Ja.
Ich kann von außen nur sagen, dass er für mich einen extrem souveränen und kompetenten Eindruck, du hast gerade gesagt, in seinen Interviews gibt, wie er wirkt, sein Coaching, also muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich eher ungewöhnlich für so einen jungen Trainer. Ne? Also das kann ich jetzt nur für mich sprechen, wenn man über 20 Jahre Trainer ist, dann ist gerade das Kommunikation, nach außen wirken, auf seine Mannschaft wirken, ja, das entwickelt sich ja, ne? Ist ja logisch, ne? Learning by doing, mit jedem Mal wird man reifer und da finde ich den, also für sein Alter top, kann ich nicht anders sagen. Die Mannschaft hat sehr klar gewirkt in den Spielen, ne? Nehme ich jetzt mal das Beispiel Bayer Leverkusen, das ist das, was ich meine, das zählt, ja, also das muss zählen, ne? Und das, die Verantwortlichen kennen René ja nun in- und auswendig, deswegen haben sie ihnen auch das Vertrauen gegeben und da kann ich nur sagen, die Mannschaft kann nicht in dieser Drucksituation so ein Spiel wie gegen Bayer Leverkusen auf den Platz bringen, wenn der Trainer nicht seine Mannschaft erreicht, wenn der zu jung ist, der noch lernen muss und keine Ahnung, das funktioniert nicht. Am Ende des Tages haben wir den Ball nicht reingeschossen oder das zweite leere Tor nicht getroffen. Ne? So, ja. Da können wir jetzt den René keine Vorwürfe machen. Also was will ich damit sagen? Also ich finde, er hat seinen Job toll gemacht.
Ja.
Ja, der FC hat ja auch, und das sieht man ja auch, ne, du hast gesagt, mit Armin Rautasahn und so weiter, also auch sein Trainerteam mit erfahrenen Leuten dann gespickt. Das finde ich wichtig,
ja.
Dass so ein junger Trainer auch so eine Unterstützung an seiner Seite hat, also jemanden, wo er offen mit sprechen kann, den er auch mal fragen kann, ne, also was meinst denn du, und diese Dinge reflektieren kann. Das finde ich extrem wichtig. Habe ich jetzt zum Beispiel selber gemacht bei der Victoria,
ja.
In einer eigentlich noch krasseren Situation. Das heißt, wir committen uns, dass ich den Verein am Ende der Saison verlasse, also bevor die angefangen hat, und stellen einen Co-Trainer mit Marian Wilhelm ein, wo ich und der Verein wussten, das ist mein Nachfolger, wenn ich aufhöre.
Ja, ja.
Das wusste aber keiner. Nicht die Spieler, nicht die Umfeld und keiner. Also habe ich Marian Cheftrainer sein lassen und habe ihn das eine Jahr begleitet.
Ah, ja,
und das und da,
gute Vorgehensweise.
Ne, und das meine ich nur so. Das ist sicherlich nochmal eine Unterstützung und deswegen wird Thomas Gessler auch so entschieden haben. Das ist dann eine Unterstützung, die wichtig ist für so einen Trainer in diesen Situationen. Ist eine wichtige Sitzung, ist das oder ist meine ich immer eine wichtige Sitzung, aber da nochmal mit dem Erfahrenen, was meinst du, ich will in die und die Richtung gehen, was ist in deinem Kopf? Ne? So ein Austausch ist einfach wichtig, weil als Cheftrainer, du hast nur diesen einen Kopf.
Ja,
ne?
Ja.
Und Input von außen ist da extrem wichtig, weil das Feld als Cheftrainer mittlerweile so immens groß ist, wenn ich dann neben mir nur Hütchenaufsteller habe, kannst du das vergessen, dann gehst du kaputt, weil der Tag hat nur 24 Stunden und das kriegst du nicht hin. Als Cheftrainer musst du nah bei deinen Spielern sein, Zeit haben für die Jungs und Leute, die um dich rum, wo Vertrauen da ist und wo du weißt, so, die arbeiten andere Dinge ab, das ist wichtig.
Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich habe da auch ehrlich gesagt, manche fragen mich auch, was denkst du denn? Ich kann das nicht beurteilen. Also ich kann ja nur, wie wir alle, letztendlich beurteilen wir alle ja nur das, was wir sehen.
Ja.
Nicht, was wir vor Ort fühlen und erleben. Das kann nur jemand, der da spielt, der da selber im Verein tätig ist. Deswegen tue ich mich da auch wahnsinnig schwer mit dieser Entscheidung. Ja. Ich sehe natürlich, dass da jemand ist, der von der Kommunikation her das gut macht, wie ich finde. Er hätte ein bisschen selbstkritischer auch mal auf diesen Dreifachwechsel reagieren können, vielleicht sogar mit einer kleinen humorvollen, ja, da habe ich halt daneben gelegen, ne? Schießt der Meiner das Tor, bin ich der Held oder irgend sowas, aber gut. Aber so, ich könnte das jetzt gar nicht entscheiden. Ne? So, aber es ist halt wahnsinnig schwer, darauf will ich noch kurz hinaus, weil der FC, Ja, wie soll ich sagen? So ein Verein ist denn wirklich nicht einfach zu führen. Ich glaube, der letzte, der Co-Trainer wurde, der sehr erfolgreich wurde, war dein Trainer Christoph Daum, ne? Also der es dann also auch wirklich richtig gepackt hat. Ja. Also sollte er diesen Weg, haben wir alle nichts dagegen. Also wenn er den Weg gehen sollte. Ich kann mir da aktuell unheimlich schwer eine Meinung bilden.
Ja, aber da kann ich nur sagen, bitte an dich und an die FC-Fans, lasst das zu. Lasst das zu, dass ihr euch da am Ende keine Meinung bilden könnt.
Ja.
Wie soll das auch gehen? Wie sollt ihr euch auch am Ende eine Meinung bilden können über diese Position, über diesen Menschen, über so viele Dinge, die der jeden Tag tut, die ihr nicht seht und nicht hört?
Ja, ja, ja.
Also das funktioniert ja nicht. Also hab Vertrauen zu den führenden Leuten im Verein, sprich an vorderster Front im sportlichen Hinsicht an Thomas Kessler, weil A, hat er die Entscheidung getroffen, B, wird Thomas bei allen Dingen dabei gewesen sein, Thomas wird genau sehen, wie hat René die Sachen angepackt, wie hat er die Mannschaft eingestellt, er wird wissen, wie ist das bei den Spielern angekommen. Und deswegen Vertrauen an Thomas Kessler, denn er wird genau diese Entscheidung aus diesem ganzen Spektrum wird er nach bestem Wissen und Gewissen treffen.
Genau.
Da bin ich mir sicher. Und in diese Hände gehört das auch hin.
Vertrauen haben wir, diskutieren tun wir trotzdem drüber. Definitiv. Sonst könnten wir unsere Sendung ja zumachen.
Davon lebt das ja. Ich will ja nur, dass er euch...
Nicht von wegen Daumen runter, Daumen hoch.
Ja,
auf
genau, genau.
Also ich weiß schon, was du meinst. Ja. Und ich glaube, du weißt auch, was ich meine. Es ist halt einfach schwierig, weil man hat natürlich, ich meine, gerade als FC-Fan ist man ja sehr geplagt. Ne? Wir haben ein paar Abstiege erlebt. Ne? Also Spieler erleben ja meistens, wenn ein oder zwei, maximal drei. Wir haben sie alle sieben durchleben dürfen. Also dementsprechend ist natürlich da auch, ich glaube, in den letzten Jahren durchaus ein gewisses Unverständnis und eine Ungeduld in der Fanszene gewachsen.
Ja.
Weil man will das nicht dauerhaft. Schön ist das nicht. Ne?
Also da bitte ich, dass mich keiner falsch verstanden hat.
Ja.
Da bewundere ich die Leidensfähigkeit der FC-Fans auf jeden Fall. Vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, mit den Niederschlägen werden ja die Erfolge umso schöner.
Ja,
ja, weil man einfach weiß, ne, also ich war bis 96 da, ja, da konnte man sich nicht vorstellen, dass man irgendwann in der zweiten Liga spielt. So, und das ist ja, will ich sagen, zur Normalität, doch, irgendwie
ja, leider,
schon,
ja.
Irgendwie die Normalität geworden. Und das sind natürlich harte Niederschläge, aber die Erfolge umso schöner. So ein Klassenerhalt, den darf man aber richtig abfeiern, weil ich habe ja gerade gesagt, weil das hat sich natürlich zu meiner Zeit seit 96 geändert. Das sind einfach die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen innerhalb dieser Vereine, dass so viele Kluften zwischen den Vereinen aufgehen, und darunter leidet natürlich die sportliche Wettbewerbsfähigkeit, die Spannung, die dann da ist. Und da finde ich, da hat der FC in der Saison schon ein paar Ausrufezeichen gegen Top-Mannschaften oder mindestens auf gleichen Höhe gezeigt, dass man konkurrenzfähig ist. Und das finde ich ist schon in der Situation was Besonderes.
Okay. Bevor wir dann gleich noch eine kleine Schlussrunde mit Heidenheim, Entschuldigung, die vielen Heime, die wir in Deutschland haben, ne? Also in dem Fall Heidenheim, natürlich darüber noch zu reden haben. Ich habe ganz zu Anfang was vergessen. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken, nämlich dafür, dass ihr bei Steady mitmacht. Ihr werdet das jetzt auch wieder eingeblendet sehen. Für diejenigen, die es hören, bitte dann in den Shownotes schauen, bei Spotify und Co., sage ich mal. Aber so seht ihr gleich auf der Webseite, wo ihr uns unterstützen könnt, wo ihr diesen Talk erhalten könnt, weil wir uns ja entschieden haben, diesen Talk vorerst nicht zu bewerben, sondern wir machen das mit euch. Das ist ja so eine Art, ja, ich sag mal, jeder nimmt einen kleinen Beitrag, 3 Euro oder 6 Euro im Monat. Ihr kriegt dafür auch was. Ne? Also erstens, ihr könnt euch eine Tasse aussuchen. Es gibt ja diese sehr schöne in Weiß. Und dann haben wir seit neuestem eine Vorzeigetasse in Schwarz mit unserem neuen Wappen. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, weil das ist ein Prototyp. Olaf kann das mal schauen. Der Prototyp wurde uns von einem Lieferanten in Spiegelschrift geschickt. Ah, also, cool. Also wenn du vorm Spiegel stehst, dann hast du die richtige Schriftweise. Ne? Also nein, ihr kriegt natürlich dann die echte, aber die ist sehr schön und sehr formvollendet. Aber entscheidend ist natürlich, dass ihr auch noch zusätzlich 4 extra Folgen, die nur ihr sehen könnt, ihr, die ihr uns unterstützt, dann zu sehen bekommt, wenn ihr uns bei Steady unterstützt. Ihr könnt das alles nachlesen unter www.ralf-friedrichs.de. Und an dieser Stelle sei nochmal auf unseren Sondertalk, auf unseren Live-Talk hingewiesen, der ja nun zu 99,99% den Klassenerhalt beinhaltet, am 17. Mai im Brauhaus Stüster. Ein paar Karten sind noch da, aber wirklich nicht mehr viele. Da werden wir mit Hans Sarpay reden, da werden wir mit Christian Löhr vom Kölner Stadtanzeiger reden und ihr könnt dabei sein, unser einziger Live-Talk, wo wir mal rausgehen, sozusagen in die freie Wildbahn, an die echte Theke. Ja, jetzt müssen wir noch kurz über Heidenheim reden.
Mhm, gern.
Und also vor denen habe ich Respekt, ne? Wie die sich da unten da noch überhaupt da wehren bis zum Äußersten. Jetzt trifft der FC auf die und jetzt mal unabhängig davon, dass da noch dieses eine Promille offen ist, du willst ja jedes Spiel gewinnen. Ja, wie kann man so einen Gegner, der um sein Leben kämpft, in dem Sinne natürlich sportlich nur, agieren?
Sollte man Heidenheim den größten Respekt zollen. Mhm. An vorderster Front natürlich Frank Schmidt. Ich glaube, Frank ist jetzt 15, wie viel die Saison ist das? Also 15, 16, 17, keine Ahnung. Also eine Erfolgsgeschichte aus der Region Oberliga, glaube ich sogar, hat er angefangen, bis in die Bundesliga. Eigentlich würdest du sagen, in der heutigen Zeit, wir haben gerade diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gesagt, würdest du sagen, ist nicht möglich. Also die sind gefühlt 5-mal deutscher Meister geworden, wenn man die Möglichkeiten und die Leistungen sieht, die gemacht haben.
Ja.
Und du hast es angedeutet und das zeigt die DNA des Trainers, das zeigt den Charakter dieser Mannschaft, dass sie nichts und gar nichts abgeschenkt haben. Mhm. Selbst in Momenten, wo man sagt, so jetzt ist man abgestiegen, jetzt ist man tot, sind die wieder auferstanden. Bis hin jetzt, ich meine, in München, ne, das ist dieses 3-3 in der 100. Ahnung, gekriegt zu haben. Und Sven, sie erinnern noch 2 Punkte mehr. Da wäre es ja nochmal richtig. Also da haben sie jetzt nochmal einen richtigen Hammer gekriegt vom Fußballgott. Völlig unverdient. Und so werden die auftreten.
Ja.
Das ist 1000%ig sicher. Und
da können wir echt froh sein, dass wir quasi durch sind.
Also, ne? das muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich größten Respekt und die letzten Leistungen und Spiele zeigen das, die Siege zeigen das, die Mannschaft erzielt haben und so werden die beim FC auftreten. Ich bin mir sicher, dass der FC auch genauso an die Sache rangeht. Mhm. Also genau weiß, wir müssen an unsere Grenzen und an unsere Grenzen hinaus, um den Gegner auch wirklich in die Knie zu zwingen. Also das ist kein Selbstläufer, sondern da sollte man sich eher einstellen wie beim Pokalspiel.
Mhm. Ja,
es sollte ein Pokalspiel werden, wo man wirklich den Fans natürlich nochmal einen Sieg geben will. Mhm. Die Fans sollten aber auf der einen Seite auch wissen, das wird kein Selbstläufer, sondern die Mannschaft braucht unsere volle Unterstützung. Und du wirst alles in die Waagschale werfen müssen. Die besten Spieler, keine Ahnung, die du auch wirklich hast, um das Spiel auch wirklich zu ziehen.
Ich bin wirklich gespannt, wie das ausgehen wird. Zumal ja mit einem Sieg sind die ja wieder richtig im Rennen, ne, um den Relegationsplatz. Und
je nachdem, wie die anderen spielen, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, dass diese 3, die machen es ja am meisten.
Die machen es
unter sich aus. Das ist momentan das Spannendste, was die Liga halt zu bieten hat. Ne? So, ich bin wirklich neugierig, auch wenn man sieht, dass da Wolfsburg da unten steht, was ja eigentlich gar nicht sein darf, die aber so langsam wieder im Kommen sind, sportlich. Klar, die haben das größte Potenzial, aber das muss jetzt erstmal, ich bin wirklich gespannt auf das, was da läuft.
Ich glaube, Wolfsburg spielt gegen Bayern.
Ja.
Ich meine aus Sicht von Heidenheim. Ne?
Ja.
Also,
Ja.
Die dürfen ja jetzt schon davon ausgehen, dass Wolfsburg verliert. Mhm. Also ich weiß nicht, wo St. Pauli spielt, aber
Leipzig, ne?
Ja, aber auf jeden Fall weiß Heidenheim.
Ja.
Wenn die in Leipzig spielen, so, dann kann man von 2 Niederlagen ausgehen, dann kann jeder auf die Tabelle gucken und weiß, wenn Heidenheim gewinnt, viele Punkte die haben. Und das wissen die auch. Und so werden die auftreten, definitiv.
Dann trotze ich dir jetzt auch noch einen Tipp ab. Bei uns kannst du ja wie immer was gewinnen. Letztes Mal ist ja Lars Werner stolz mit einem Fass rausgelaufen. Also du musst allerdings genau richtig tippen.
Genau richtig. Hm? FC gegen Heidenheim.
Ja.
Ja, die Heidenheimer sind eine gute Mannschaft und schießen 2 Tore. Und der FC schießt 3.
Ah, okay. 3-2 klingt gut.
3-2 für den FC.
Ja, ich glaube auch, dass es ein offenes Spiel wird. Der FC ist ja sowieso gut immer für Gegentore, aber auch gut für Tore. Hat, glaube ich, kein, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt ein Spiel drin hatten, ohne ohne eigenes Tor. Aber na gut, das werdet ihr wissen. Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es gerade jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Aber ich denke auch, es wird ein torreiches Spiel. Ich gehe sogar noch weiter. Ich sage einfach 4-3. Und zwar für den FC, ja. Okay. Also letzte Woche hat hier Sebastian Hellmann von Sky gesessen. Er hat ein 4-4 vorhergesagt für das Spiel, was wir gerade gesehen haben. Aber immerhin, von der Tendenz lag er nicht schlecht.
Würde ich sagen, auf jeden Fall.
Aber ich habe das Gefühl, der wollte sich das Bier trinken abgewöhnen. Oder? Keine Ahnung. Ja, Olaf, Mensch, das hat riesen Spaß gemacht. Wir haben es auch ohne Julian, auf den wir uns natürlich nächste Woche wieder freuen, haben wir es trotzdem hinbekommen. Und es war mir ein Fest, Olaf. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Hoffe, dass wir dich bald auch wieder im bezahlten Fußball wiedersehen. Davon gehe ich eigentlich auch aus. Ich denke, dass der ein oder andere dich schon auf dem Zettel hat. Und wer weiß, dein verschmitztes Lächeln eben hat mir auch gezeigt, so ganz wenige Kontakte wirst du ja nicht haben. Ich drücke die Daumen, dass das Richtige dabei ist.
Ja, gerne.
In diesem Sinne, dir nochmal ein schönes Dankeschön und an euch natürlich auch fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Madetiot, und tschüss zusammen.
Ciao, ciao. Ciao.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.